Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Mittlerweile steht ja fest, wer am 29. September aller zur Wahl stehen wird, weil die Frist zur Sammlung von Unterstützungserklärungen am Freitag zu Ende gegangen ist. Insgesamt werden nun 9 Parteien am Wahlzettel stehen und der Wahlkampf, der hat jetzt wirklich begonnen. Gestern war NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger als erste zu Gast bei Martin Thür bei den ORF-Sommergesprächen. Man kann wirklich sagen, willkommen im Wahlkampf. Und allmählich werden auch die ersten inhaltlichen Pflöcke eingeschlagen, um die es in diesem Wahlkampf gehen wird. Und darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Lena Leibetz-Eder. Bei mir sind meine KollegInnen aus der Innenpolitik Iris Bonavida.
Hallo.
Und Gernot Bauer.
Hallo.
Ja, die Wogen, die gehen hoch, vor allem in der Hauptstadt. Dort hat Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp der SPÖ vorgeworfen, dass sie durch höhere Sozialleistungen Binnenmigration befördern würde und will jetzt einen Misstrauensantrag gegen SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und den Stadtrat Peter Hacker einbringen. Was ist denn da los, Iris?
Begonnen hat diese konkrete Debatte mit einem Artikel in der Tageszeitung heute. Da hat sich ein Mann gemeldet, der eine Wohnung vermieten wollte und einen Einkommensnachweis verlangt hat. Und daraufhin hat er das Dokument, das er bekommen hat von der Familie der Tageszeitung, gegeben offensichtlich. Und aus diesem Dokument geht hervor, dass diese Familie, also Vater, Mutter, 7 Kinder, inklusive Mietbeihilfe 4.600 Euro monatlich insgesamt eben auch mit der Mindestsicherung bekommen. Und das hat eine riesige Debatte ausgelöst. Vor allem die FPÖ hat sich auf dieses Thema gesetzt. Und ja, dieses Thema begleitet uns jetzt schon einige Tage.
Was fordert die FPÖ denn da jetzt konkret politisch, Gernot?
Natürlich, für die FPÖ war das ein aufgelegter Elfmeter, weil es ihr Kernthema, nämlich Zuwanderung und Integration, betrifft. Die FPÖ fordert etwas, wo man gar kein Verfassungsexperte sein muss, um sagen zu können, dass es verfassungswidrig ist, nämlich nach dem Willen von Dominik Knepp, Chef der Wiener FPÖ, und natürlich auch von Herbert Kickl, dem Bundesparteiobmann der Freiheitlichen, soll die Mindestsicherung bzw. die Sozialhilfe, wie sie ja mittlerweile heißt, nur noch an österreichische Staatsbürger ausbezahlt werden. Das ist eine lang gehegte Forderung der FPÖ und entspricht natürlich auch ihrem politischen Konzept, das da lautet, unser Geld für unsere Leute, beziehungsweise Sozialhilfe nur für unsere Leute. Und unter unsere Leute versteht die FPÖ natürlich vor allem, oder nur Inländer, also österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Tatsächlich sind Sozialhilfeleistungen allerdings für die gesamte Bevölkerung da und gedacht, also für alle Menschen, die in Österreich leben. Man muss natürlich dazu sagen allerdings, dass gerade im Bereich der Sozialhilfe und vor allem wenn die Sozialhilfe nicht als Aufstockung dient, sondern allein bezogen wird, natürlich in sehr mit relativer Mehrheit an ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürgerinnen geht. Aber das FPÖ-Prinzip ist unser Geld nur für unsere Leute.
Ja, auch die Grünen widersprechen dem und die legen auch gleich ein eigenes Konzept vor. Gesundheitsminister Johannes Rauch fordert eine Mindestsicherung neu. Was genau ist denn das?
Also die Grünen sind eben am anderen politischen Spektrum der FPÖ zu verorten, natürlich auch in dieser Debatte. Sozialminister Rauch fordert, dass es für alle Menschen in Österreich gleiche Voraussetzungen und auch gleiche Beiträge für die Sozialhilfe geben soll. Dazu muss man wissen, dass es in den Bundesländern tatsächlich höchst unterschiedlich ist. Auch deswegen spitzt sich diese Debatte gerade so zu, weil es in Wien vergleichsweise ein relativ hoher Betrag ist. Und Johannes Rauch möchte eben auch, dass man sich die Mindestsicherung oder Sozialhilfe neu, wie sie ja jetzt heißt, auch mit anderen Sozialleistungen abstimmt, dass man eben einen einheitlichen Betrag hat und dass der Anreiz, arbeiten zu gehen, erhöht wird. Und da muss man sagen, da werden sich wahrscheinlich alle Parteien einig sein.
Ja, Iris, du hast es jetzt schon gesagt, die FPÖ, die steht am einen und die Grünen am anderen Ende dieser politischen Debatte. Wenn wir aber jetzt vielleicht dazwischen reinschauen, Gernot, wo verortet sich denn die SPÖ hier?
Dazu muss man mal sagen, Teile der SPÖ sagen, es gibt gar keine Debatte. Also der Sozialstaatrat von Wien, Hacker, aber auch Bundesparteivorsitzender Andreas Babler sagen, das ist ein Sommerlochthema, eine Sommerlochdebatte. Wir wollen ja gar nicht drüber reden. Vor allem Hacker, Peter Hacker, die einen sehr scharfen Ton immer, er hätte quasi prinzipiell alle die anderer Meinung sind als er, für tendenziell unterbelichtet. Die SPÖ in anderen Ländern allerdings ist da offenbar anderer Meinung, weil in SPÖ-dominierten Ländern wie zum Beispiel Kärnten, wo es einen SPÖ-Landeshauptmann gibt, dort ist die Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe nicht so hoch wie in Wien. Also eigentlich mit der Kritik der SPÖ Wien an den anderen Ländern müsste sich eigentlich auch der Kärntner Landeshauptmann angesprochen fühlen. Oder auch der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Also offenbar gibt es da unterschiedliche Meinungen in der Sozialdemokratie.
Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Mindestsicherung in einem Wahlkampf Thema wird. Wenn wir uns erinnern an 2017, da hat die FPÖ im Wahlkampf gefordert, die Mindestsicherung ganz zu streichen. Wie wir wissen, wurde das dann doch nicht so drastisch umgesetzt, obwohl die FPÖ in Regierungsverantwortung war. Wie hat sich denn da die Position der FPÖ entwickelt?
Also die FPÖ ist, wie vielleicht vorher schon angesprochen, hier noch radikaler geworden, weil sie jetzt als Oppositionspartei sagen kann, ja, wir wollen diese Sozialhilfe nur für österreichische Staatsbürger. Dominik Knepp, der FPÖ-Landesparteiobmann von Wien, hat auch vollmundig bereits angekündigt, wenn er denn dann nächstes Jahr stärkste Partei wird und Bürgermeister wird, dann wird er bereits in den ersten 24 Stunden seiner Amtszeit hier dafür sorgen, dass die Sozialhilfe nur noch an österreichische Staatsbürger ausbezahlt wird. Das wäre wahrscheinlich in der Praxis auch nicht möglich. Da hätte dann auch die FPÖ wahrscheinlich ein Rendezvous mit der Realität. Die Frage ist, ob die Wiener SPÖ hier nicht ein Thema wirklich unterschätzt. Also wie vorher geschildert, wenn Peter Hacker sagt, das ist eine reine Sommerlochdebatte, das interessiert mich nicht, wurscht ist, ob er nicht da einem großen Irrtum unterliegt, ob in einem Jahr dieses Thema nicht noch stärker ist, weil das hat sich ja gezeigt, dass es der FPÖ immer wieder gelingt, dieses Thema hochzuziehen. Und das ist ja nicht nur zu verdanken vielleicht dem kommunikativen politischen der kommunikativen politischen Strategie der FPÖ, sondern dieses Thema ist halt nun einmal da. Es geht um Gerechtigkeit auch, wie Iris vorher geschildert hat. Natürlich ist es ein Problem, wenn man mit Nicht-Arbeit gleich viel verdient eigentlich wie Leute, die arbeiten, beziehungsweise dass Leute, die arbeiten, nicht damit rechnen können, dass der Arbeitgeber darauf Rücksicht nimmt, wie viele Kinder sie haben. Also es gibt hier ein Gerechtigkeitsproblem, das die FPÖ ausnutzt. Ich glaube, die SPÖ wäre gut beraten, wenn sie hier tatsächlich zu einem Konzept findet und sich dieser Debatte stellt.
Und weil du ein Jahr gesagt hast, in einem Jahr wird ja auch in Wien gewählt. Das heißt, das Thema würde ihn jetzt, Michael Ludwig, wieder einholen.
Selbstverständlich. Und es ist, glaube ich, auch in den Wiener Bezirken, in den großen Flächenbezirken wie Simmering oder Favoriten, wo man sich immer ein bisschen vor der FPÖ fürchten muss, dass sie auch diese Bezirke übernimmt. Da ist das sicher ein ganz anderes Thema als in Innenstadtbezirken. Aber die FPÖ versucht das noch eigentlich zu ignorieren und der FPÖ wird es aber wie seit fast 20 Jahren, muss man sagen, gelingen, auch dann wieder die Migration, die Integration zum Thema zu machen. Da vielleicht darauf verweisen, es gibt jetzt eine sehr aktuelle Umfrage, die der ORF bei Integral in Auftrag gegeben hat, was denn so die großen Themen sind, die die Österreicherinnen und Österreicher derzeit bewegen. Und da ist ganz oben nach wie vor die Teuerung, die Inflation, dann kommt das Thema Soziales bzw. Gesundheit. Und an dritter Stelle ist natürlich schon die Integration und die Zuwanderung. Also das ist ein Thema. Und wir haben vorher schon Andreas Babler angesprochen. Auch er ist ein bisschen auf dieser Linie wie die Wiener SPÖ, das am liebsten das wegignorieren würde, das Thema. Also seine große Wette ist ja, dass im Herbst bei der Nationalratswahl die soziale Frage im Mittelpunkt steht und den Leuten unter den Nägeln brennt. Damit hat er natürlich recht, das zeigt doch diese Integral-Umfrage. Allerdings auch die Zuwanderung ist ein riesengroßes Problem und die Kunst der FPÖ besteht ja gerade darin, ein Thema mit dem anderen zu verknüpfen, nämlich die soziale Frage zum Beispiel jetzt mit der Integrations- bzw. Zuwanderungsfrage, indem sie nämlich sagt, ja, wir wollen Sozialhilfe, aber nein, nicht für Zuwanderer. Also sie verknüpfen diese Themen.
Die ÖVP, die wirft der FPÖ jetzt Themendiebstahl vor, konkret macht das der Wiener Parteichef Karl Mara. Wie viel Unterschied ist denn da eigentlich noch zwischen der ÖVP und der FPÖ? Wie unterscheiden sich da vor allem auch die politischen Forderungen bei der Mindestsicherung und bei der Migration noch?
Also nach meinem Dafürhalten gibt es inhaltlich, glaube ich, nur wenig Unterschiede. Der Hauptpunkt ist die Forderung der FPÖ, die Sozialhilfe nur noch an österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auszubezahlen. Die ÖVP hat selbst ein paar andere Punkte. Also wenn ich zuständig in der Bundesregierung ist als Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP, eine Oberösterreicherin. Die hat die Forderung aufgestellt, dass man erst nach einer gewissen Zeit den vollen Betrag an Sozialhilfe erhalten soll. Im aktuellen Profil gibt es einen Kommentar eines syrischen Zuwanderers und Journalisten, der sich dafür ausspricht, vor allem bei jüngeren Zuwanderern aus Syrien etwa, auch bei der Sozialhilfe vielleicht zurückhaltend zu sein und die Ausbezahlung der Sozialhilfe oder überhaupt von Sozialunterstützungen an die Jobsuche zu koppeln oder auch an Sprachkenntnisse. Aber zwischen ÖVP und der FPÖ natürlich zwei, eine rechtskonservative Partei und eine sehr rechtsrechte, rechtspopulistische Partei, tatsächlich unterscheiden sie sich nicht unmittelbar, vielleicht in der Rhetorik. Wer hat es erfunden? Ja, ist beide gleichzeitig erfunden. Die FPÖ hat mehr Tradition. Die ÖVP hat auch in Wien lang mitregiert, muss man dazu sagen, und stellt ja im Bund seit Jahrzehnten bereits den Innenminister, der ja dafür auch zuständig wäre, beziehungsweise auch die Integrationsagenten liegen bei der ÖVP.
Und wenn wir uns daran erinnern, 2017, wie ÖVP und FPÖ noch Koalitionsverhandlungen geführt haben, da war ja der Bereich einer der ersten, der fertig war und der auch präsentiert wurde. Also das zeigt ja auch, wie einig sich die zwei Parteien denn sind. Auch wenn natürlich, wie du gesagt hast, Gernot, jetzt mittlerweile die FPÖ noch einen radikaleren Zugang wählt.
Das Ganze hat auch eine strategische Komponente. Die FPÖ war ja schon kurz bevor Sebastian Kurz 2017 die Partei übernahm, am Weg zur stärksten Partei eigentlich. Und Sebastian Kurz ist es ja damals gelungen, dieses Thema unter Anführungszeichen Ausländer, also Zuwanderung, Integration, irreguläre Migration zu kapern von den Freiheitlichen. Und das hat eigentlich die FPÖ und Herbert Kickl schon immer gewurmt, dass es Sebastian Kurz hier gelungen ist, in ihrem Terrain Fuß zu fassen und ihnen damit Stimmen abzuluxen. Das wird sehr interessant sein bei der Wahl jetzt, ob diese Stimmen wieder zurückkommen zu den Freiheitlichen oder ob es Karl Nehammer gelingt, diese Stimmen, die kurz seinerzeit 2017 und in der Folge 2019 zu kapern, aber die für die ÖVP weiterhin sichern kann.
Ja, das werden wir dann am 29. September sehen. Fest steht jetzt, dass die Debatte jedenfalls von der FPÖ dominiert wird. Sie spielt ja diesen Ball auch gekonnt immer wieder hoch, wie du gerade erklärt hast, auch Gernot. Die ÖVP versucht jetzt gleichzeitig eigene Punkte zu definieren und eigene Linien zu setzen und pocht erneut auf die Großelternkarenz. Diese Forderung ist zwar nicht ganz neu, aber Iris, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, worum es da genau geht.
Diese Idee hat Laura Sachsener schon in einem Buch skizziert und Karl Nehammer hat das bei seiner Österreich-Rede Anfang des Jahres weiter beworben und jetzt natürlich Sommerloch-Thema und einerseits Sommer-Kinderbetreuungsproblemzeit hat es die ÖVP noch einmal aufgewärmt. Es geht darum, dass ja Stand jetzt Eltern 22 Monate beziehungsweise 24 Monate, wenn beide in Karenz gehen, eben diese Zeit in Anspruch nehmen können. Und die ÖVP hat nun vorgeschlagen, dass diese Zeit, diese 24 Monate, nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern nehmen können. Das bedeutet, dass eine Oma, ein Opa in Karenz gehen kann, um auf das Kind aufzupassen. Das würde bedeuten, dass die Eltern dann Vollzeit arbeiten gehen und das die Oma, der Opa einen Bonus bekommt, angelehnt eben immer an diesem Kinderbetreuungsgeld und eben diese Zeit nicht durch zwei, sondern durch bis zu vier Menschen aufgeteilt wird. So stellt es sich zumindest die ÖVP vor.
Gegen diese Idee hat es jetzt aber auch sehr viel politischen Gegenwind gegeben. Was sind denn da die Kritikpunkte daran?
Also einerseits mal die praktische Frage, was bedeutet das eigentlich, dieser Großelternbonus? Da sagt die ÖVP zwar, das soll sich am Kinderbetreuungsgeld orientieren, das wären dann 80% des Entgelts, den die Großeltern kriegen, wenn sie denn berufstätig sind. Aber dann stellt sich schon wieder die nächste Frage, wenn sie dann in Pension sind, kriegen sie ein pauschales Kinderbetreuungsgeld, kriegen sie das rauf auf die Pension oder nicht? Das sind mal die ganzen praktischen Fragen, die sich stellen. Und dann gibt es natürlich die gesellschaftspolitischen, nenne ich sie jetzt einmal, ist da nicht die Gefahr, dass die Kinderbetreuung, die stand jetzt sowieso eher von Frauen gemacht wird, jetzt quasi nicht von der Mutter zum Vater fair aufgeteilt wird, sondern dass der Vater weiterhin arbeiten geht und dann eben die Oma wieder weiterarbeiten geht. Also diese Großelternkarenz hat man flapsig auch sehr oft schon Oma-Karenz genannt und ich finde, das sagt eigentlich schon einiges aus. Das ist eben die eine Sorge, die es noch gibt und eben die Praktikabilität. Spannenderweise hat sich eigentlich keine andere Partei dieser Idee angeschlossen. Also man kann damit rechnen, dass diese Großelternkarenz nicht zwingend kommen wird.
Ich glaube auch, man muss diese Großelternkarenz vor allem politisch-strategisch sehen. Sie ist Teil der politischen Kommunikation der Volkspartei. Was steckt dahinter? Die ÖVP gefällt sich seit Jahrzehnten darin, die wahre und die einzige Familienpartei zu sein. Also die ÖVP sieht sich als Sicherheitspartei, als Wirtschaftspartei und das Dritte ist vor allem die Familienpartei und sie will auch alles tun, um die Familien zu fördern. Tatsächlich ist auch viel passiert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, seit die ÖVP regiert, in puncto Familienförderung. Und viel mehr kann man da, glaube ich, auch nicht mehr da ausgeben. Also neue Familienleistungen, Geldleistungen zu zahlen, wird selbst in Österreich nicht möglich sein. Aber ich glaube, mit dieser Opa, Oma, Familien, Pensionisten, Karenz, ist es möglich, dieses Thema Familie wieder mal ein bisschen hochzuziehen und zu zeigen, wir sind die wahre Familienpartei, wobei natürlich die ÖVP unter Familie, vor allem die klassische Familie mit Vater, Mutter, Kind und Opa und Oma versteht. Es ist natürlich auch eine demografische Frage, die sich mir da stellt bei dem Ganzen. Wie alt sind denn Opa und Oma heutzutage? Also diese Vorstellung früher waren ja natürlich, bist du mit 60 vielleicht Großvater oder Großmutter geworden, dann noch jünger, aber so klassisch, vor allem im urbanen Raum, wisst ihr heutzutage sehr viel später Opa und Oma. Und das betrifft dann vielleicht wirklich tatsächlich nur noch Pensionisten. Und dann wird das Ganze wirklich ein bisschen grotesk und komisch. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Wahlkampf-Gag.
Die ÖVP hat ja eben auch später aber doch eingesehen, dass es mehr Kinderbetreuungsplätze braucht und da auch als Regierungspartei einiges an Geld reingesteckt. Möglicherweise ist das sozusagen der Kontrapunkt auch dazu, Gernot, weil du gemeint hast, die Strategie der ÖVP einerseits eben Kinderbetreuungsplätze zu forcieren, aber dann vielleicht wieder den traditionell eingestellteren Part Österreichs anzusprechen, indem man solche Ideen wie die Großelternkarenz jetzt kurz vorm Wahlkampf oder eigentlich, wie wir gesprochen haben, schon im Wahlkampf forciert.
Also wir haben einmal diese Großelternkarenz und einmal die Mindestsicherungsdebatte. Darum dreht sich dieser Wahlkampf bis jetzt. Kommt da inhaltlich noch was oder werden wir jetzt wirklich bis zum 29. September nur mehr über diese beiden Themenblöcke sprechen? Was ist denn vor allem von der SPÖ, die ja sagt, das sind alles Sommerlochdebatten, noch inhaltlich zu erwarten?
Momentan versucht die SPÖ ja teilweise selber mit skurrilen Vorschlägen zu punkten, also Andreas Babler, der SPÖ-Vorsitzende, thematisiert jetzt sogar schon den Mangel an Personal in Banken und kritisiert, dass Bankgeschäfte für die Konsumenten nur noch online möglich sind und fordert tatsächlich so etwas wie eine verpflichtende Anwesenheit von Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeitern für die Konsumenten. Ich meine, natürlich gibt es jetzt viele Punkte dazu zu sagen. Das erste ist natürlich, dass es wahrscheinlich nicht die Aufgabe eines Parteivorsitzenden ist, einer privaten Bank vorzuschreiben, wie sie ihre Bankgeschäfte handhabt. Natürlich, das ist natürlich auch genauso ein politischer Gag, muss man sagen, wie die Opa- und Oma-Karenz, weil es wird Probleme geben, dass ältere Menschen Probleme haben mit dem Online-Banking. Aber als Abhilfe dafür zu fordern, dass die Banken wieder Menschen aus Fleisch und Blut hinsetzen müssen, den Bankschalter, die sich dann um die älteren Herrschaften kümmern. Das ist ja quasi Staatssozialismus. Also das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Babler begibt sich jetzt gerade auf die Tour durch die Bundesländer. Er war gerade jetzt in Salzburg und mit den gewohnt markigen Tönen versucht er hier, wie vorher geschildert, soziale Themen anzusprechen. Die Teuerung, leistbares Wohnen, das hat gerade in Salzburg, das ist auch kein Zufall, dass in Salzburg begonnen hat, weil hieß es, der SPÖ heuer gelungen, den Bürgermeistersessel zurückzuerobern von der ÖVP. Also am liebsten würde es natürlich Andreas Babler wie in Salzburg machen, nämlich wieder die Macht zu übernehmen. Und gerade in Salzburg hat natürlich das Wohnthema eine große Rolle gespielt. Also Babler wird sehr auf diese sozialen Themen setzen. Unterm Strich hängt es aber immer auch vom Spitzenkandidaten natürlich ab, nicht nur von den Themen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Iris, ist er als Spitzenkandidat, Andreas Babler? Was können wir da sagen am Beginn des Wahlkampfs?
Meine Einschätzung ist, dass es noch nicht wirklich geschafft hat, als Kanzlerkandidat sich zu positionieren. Also er ist, du hast die markigen Töne angesprochen, vom Image her ein Oppositionsführer, der die Regierenden hart angreift, der die markigen und emotionalen Reden halten kann, aber nicht der, von dem sich die Österreicherinnen und Österreicher vorstellen können, dass er eine Regierung anführt. Jetzt von der Anmutung her wird das wahrscheinlich versuchen, vor allem bei den TV-Auftritten zu ändern, dass er sich nicht nur eben auf diese soziale Frage konzentriert, sondern auch Wirtschaftsthemen ansprechen wird, um seine Breite zu zeigen. Aber gerade hat er meiner Einschätzung nach noch ein bisschen das Problem, dass man ihn noch nicht wirklich als Kanzlerkandidaten wahrnimmt.
Umgekehrt muss man sagen, das würde auch sehr für Karl Nehammer sprechen, dass er vielleicht seinen Kanzlerbonus ausspielen könnte. Nur zeigen alle Umfragen, dass Karl Nehammer eben keinen Kanzlerbonus tatsächlich hat oder nicht einen Kanzlerbonus, wie man ihn bisher erwarten konnte. Bei Babler würde ich noch vielleicht sagen, vielleicht ist er etwas zu spät umgeschwenkt. Nämlich er hat monatelang oder seit er vor einem Jahr oder etwas mehr von einem Jahr die Partei übernommen hat, er hat sehr lang und sehr viel Energie dazu verwendet, nach innen zu wirken und die Partei zu einigen und mit seinem kraftvollen Auftreten, teils sehr klassenkämpferischer Tonalität, die Partei wieder zu einen und hat Signale an die eigene Partei und die eigenen Kernwählerschichten gesandt. Und nun im Wahlkampf muss es ihm gelingen, dass er eben breiter wird, wie du sagst, und dass er nicht nur die SPÖ-Kernwähler und die SPÖ-Funktionäre anspricht, sondern wesentlich breitere Bevölkerungsschichten, mehr in die Mitte strahlt. Und es gibt ja immer wieder von der eigenen Partei die Aufforderung, und zwar jetzt nicht nur von Hans-Peter Doskozil, dem notorischen Störenfried in Eisenstadt, die Forderung an Babler, mehr in die Mitte zu wirken und seine Rhetorik eben auch vielleicht ein bisschen sanfter und breiter anzulegen. Natürlich wird er, genau wie du sagst, man erwartet sich von ihm auch wirtschaftspolitische Ansagen, außenpolitische Ansagen, Europapolitik, und das wird die Kunst der SPÖ sein, in den nächsten Wochen in der Breite zu positionieren.
Danke Iris, danke Gernot für eure Analysen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bestens informiert über den Wahlkampf bleiben Sie natürlich auf profil.at. Uns hören Sie hier und auf allen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.